Okay, hören wir mal wieder Bibellehre, damit wir gegründet sind, fest auf dem Wort des Neuen Testaments, auf den Neuen Bund, auf das Evangelium. Das ist unser Fundament, ein Felsen, sagt Jesus. Und wer auf diesen Felsen baut, wird nicht zu Fall kommen. Und da beschäftigen wir uns heute wieder. Und zwar geht's los mit der Geschichte von dem Kämmerer aus Äthiopien, ein Finanzminister sozusagen. Er war von Jerusalem nach Hause unterwegs und hat Jesaja gelesen. Wahrscheinlich hat er sich Jesaja gerade gekauft in Jerusalem. Und dann ist er nicht klar gekommen mit diesem Text. Was auch sehr verständlich ist, wenn man das liest und von hinten und vorn keine Ahnung hat. Und dann hat der Herr das gesehen und hat einen Engel geschickt. Und der Engel hat den Philippus angewiesen, dass er sich dieser Karawane da anzuschließen hat. Das ist Apostelgeschichte 8, ab Vers 29. Der Geist aber sprach zu Philippus, tritt hinzu und schließe dich dem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bat Philippus, dass er aufsteige und sich zu ihm setzte. Die Stelle in der Schrift, ich habe nachgeschaut, ist Jesaja 53,7, die er las, war diese. Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf, fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer spricht, siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Kämmerer. Und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn dem Philippus. Und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden. Der Kämmerer war begeistert, heißt es unterm Strich. Er ist weitergezogen, jetzt wusste er, wie er gerettet werden kann. Und er wurde gerettet. Ich glaube, die haben sich eine Zeit lang da unterhalten. Und der Kämmerer wird den Philippus wahrscheinlich gelöchert haben mit seinen Fragen. Und was Besseres kann so einem Evangelisten gar nicht passieren. Kann alles erzählen, was er weiß von Jesus. Der hört zu und man sieht es ja schon an dem Ding, dass er sich sofort taufen hat lassen, dass ihm der Philippus wirklich das ganze Evangelium verkündigt hat. Dem Kämmerer musste man nicht sagen, hey, könntest du dich vielleicht einmal taufen lassen? Es wäre doch nicht schlecht. Er hat es gehört, er hat Feuer gefangen und er ließ sich sofort taufen. Der Kämmerer selber hat gesagt, hey, schau hier, da ist Wasser. Da kann ich mich ja gleich taufen lassen. Er wusste gerade ganz neu von der ganzen Sache und so war der richtig angezündet. Und wenn man Jesaja 53 ein bisschen liest und kennt, das ist die, ich glaube, die deutlichste Prophetie auf die Kreuzigung und das Erlösungswerk von Jesus. Eigentlich ist es das Evangelium, das da drin steckt. Aber halt in der Wortwahl und Sprache des Propheten von vielleicht vor 500 Jahren früher oder so. Ich weiß nicht, wie lange das vorher war. Aber dieses Wort, das Gott durch Jesaja dort redete, hat sich dann erfüllt, als Jesus auf Golgatha gekreuzigt wurde. Und genau auf dieser Basis hat Philippus ihm das Evangelium verkündigt. Wenn wir das mal lesen, Jesaja 53 ab Vers 3. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns an jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, Aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Aus Drangsal und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wer wird über sein Geschlecht nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen, er wird seine Tage verlängern, und was den Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen. Er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Gott sagte, sein Knecht zu Jesus, ja, sein Diener, wird vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Dem Kämmerer hat er gerade zur Gerechtigkeit verholfen. Aufgrund dessen, weil er eben dieses Wort erfüllt hat. Und das sehen wir jetzt schon, es klingt vom Textaufbau schon eigentlich ganz anders wie Apostelgeschichte. Ja, das ist das Problem, das wir heutzutage haben. Die Übersetzungen sind unterschiedlich. Und das eine ist aus dem Hebräischen, das andere ist aus dem Griechischen oder Aramäischen dann auch. Dann werden die Worte eben so gewählt, wie der Übersetzer das gerade so sieht. Aber es ist sinngemäß immer dann doch das Gleiche. Und das ist das Wichtigste. Der Sinn muss rüberkommen. Aber wenn man da mal liest, aus Drangsal und Gericht wurde er hinweggenommen. Was heißt das? Ja, er ist gestorben, weggenommen von der Welt. Und dann heißt es, und wer wird über sein Geschlecht nachsinnen? Ja, weil es kein Geschlecht gibt nach ihm, weil er gestorben ist ohne Nachkommen. Er wurde abgeschnitten vom Land der Lebendigen. Und dann sagt er aber weiter unten, wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Ja, das ist dann wieder, er hat trotzdem Nachkommen, weil wir, die Wiedergeborenen, dann seine Nachkommen sind, in seinen Stammbaum drin sind. Das bedeutet das, da muss man ein bisschen drüber nachdenken. Und er wird seine Tage verlängern, weil er durch uns weiterlebt. Durch die, die durch ihn eben diese Gerechtigkeit empfangen, dieses neue Leben empfangen. Aber da waren im Vers 5 drei Worte drin, auf die möchte ich ein bisschen eingehen, die überliest man immer ein bisschen so. Da steht drin, zu unserem Frieden. Die Strafe lag auf ihm, zu unserem Frieden. Die Strafe lag auf Jesus, zu unserem Frieden. Und das ist eine wunderbare Sache. Wir sind in Frieden auf dieser Welt mit Gott. Das meint er damit. Wenn wir Sünder sind, haben wir nicht Frieden mit Gott. Der Sünder erwartet Strafe. Ein Sünder ist nicht mit Gott in Frieden, nicht versöhnt. Aber zu unserem Frieden ist die Strafe auf ihn gekommen. Und Jesus verhilft uns zur Gerechtigkeit, sagt Vers 11. Ja, durch den Glauben verhilft Jesus uns zur Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit, das muss man wissen, bedeutet Sündlosigkeit. Ja, einen gerechten Sünder gibt es nicht. Entweder gerecht oder Sünder. Da gibt es nicht Grauzone. Gut, es gibt einen Gerechten, der kann sündigen, aber er ist immer noch die Gerechtigkeit. Das muss man sehen, weil man unterscheiden muss zwischen Geist und Fleisch. Aber hier geht es darum, dass der Herr uns seine Gerechtigkeit schenkt. Wie es in Römer 5,17 heißt, er hat uns eine Gabe gegeben, ein Geschenk, das Geschenk der Gerechtigkeit. Und das ist die Basis, dass wir Frieden mit Gott haben. Weil eben ein anderer für uns bestraft wurde. Du und ich und alle Gläubigen, die das auch so glauben. Ne? Es gibt auch genug Gläubige, die an Jesus glauben, aber die glauben immer noch, dass sie Sünder sind. Die werden den Frieden nicht recht erfahren, obwohl sie ihn eigentlich hätten. Aber wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Römer 5,1 sagt uns das schwarz auf weiß total deutlich. Ich lese mal den kompletten Vers. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Also unser Glaube an Jesus und sein Erlösungswerk hat uns gerechtfertigt und deshalb haben wir Frieden mit Gott durch Jesus. Das ist immer dasselbe, da kommen wir immer wieder auf den gleichen Punkt. da trifft sich alles. Auf Golgotha trifft sich alles. Die Strafe wegen all unserer Sünden, wegen den Sünden der Welt, hat das Opferlamm Gottes getroffen. Und das war halt einfach Jesus. Er war das Opfer, das ausersehene Opfer, das perfekte Opfer. Niemand konnte das tun, nur er, weil er sündlos war. Und dann konnte er mit uns tauschen. Er wurde zum Sünder und wir dafür zu den Sündlosen. Es ist so große Gnade, dass man es manchmal einfach gar nicht fassen kann. Weil man immer meint, man müsste da noch irgendwo etwas dazu tun. Und weil man doch immer wieder merkt, naja, so perfekt bin ich ja doch wieder eigentlich nicht. Aber aus der Sicht Gottes, aus der Sicht des Erlösungswerks, bist du voll und ganz errettet und erlöst und gerecht und heilig und alles, was er für dich getan hat. Und weil du eben das bist, so bist du mit Gott versöhnt und so darfst du wieder mit Gott in einer Liebesgemeinschaft sein. Das ist ein Unterschied, ob ich in einer Zweckgemeinschaft bin, gebe ich dir, gibst du mir oder umgekehrt, oder in einer Liebesgemeinschaft. Aber unser himmlischer Papa möchte mit seinen Kindern eine Liebesgemeinschaft haben und nicht bloß, ja, ich gebe dir das, dafür musst du das tun. Wenn du das nicht tust, kriegst du das nicht. Ja, das ist keine Gemeinschaft oder keine Liebesgemeinschaft. Er sucht seine Kinder, die mit ihm Gemeinschaft haben und haben wollen. Ja. Du als Gläubiger, du wirst ja nicht mehr bestraft. Du kannst da mit Freimütigkeit zu deinem Papa kommen. Bau diese Liebesgemeinschaft auf oder bau sie aus. Das macht Sinn, das freut deinen Papa im Himmel und es freut Jesus und es kann dir nichts Besseres passieren. Wenn du mal drüber nachdenkst, eine innige Gemeinschaft mit dem Gott, der alles in allem geschaffen hat, dem alles möglich ist, was willst du mehr? Kolosser 1, 19 bis 22. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat, durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Durch Jesus, durch sein Fleisch und durch den Tod, sagt er hier eindeutig, dadurch stellt er uns vor Gott hin, heilig, tadellos, unsträflich vor Gott hin. Vorher waren wir entfremdet, hatten keine Gemeinschaft mit Gott und er sagt sogar zu den Kolossern, und das ist für uns das eigentlich das Gleiche, wir waren Feinde Gottes. Puh, hört sich hart an, aber es ist Tatsache. Ja, wer nicht Jesus angenommen hat, ist ein Feind Gottes. Ja, das Evangelium ist es, das ihn zu einem Freund Gottes macht. Und weiter oben haben wir gelesen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Ja, und hat alles mit sich versöhnt. Es ist ja, oft einmal einfach unbegreiflich, wie groß da seine Gnade war. Und das ist Blut von Jesus, das ist sowas von wertvoll und wunderbar, dass es dafür ausgereicht hat. Nicht bloß für eine Handvoll Menschen oder für die 12 Apostel und die 70 Jünger. Nein, für jeden Menschen, der glaubt. Es ist bezahlt, es ist Versöhnung geschehen, es ist Frieden gemacht, weil ein anderer den Unfrieden und die Strafe auf sich nahm. Und wenn du das mal liest, dass du unsträflich bist. Unsträflich heißt, ich werde nicht gestraft, oder? Das bedeutet dieses Wort. Dann kann eigentlich bloß noch ein Halleluja kommen, wenn du darüber Offenbarung bekommst. Du wirst weder getadelt und noch bestraft, weil er dich heilig und untadelig und unsträflich gemacht hat durch sein Fleisch- und Blutopfer. Jetzt stellen wir die Frage in den Raum, die sich jeder dann beantworten muss. Wann hast du zum letzten Mal bekannt, dass du gerecht, heilig, tadellos und unsträflich durch den Glauben an Jesus bist? Oder wann hast du zum letzten Mal bekannt, dass du geliebt und angenommen bist bei Gott, deinem himmlischen Papa? Es gehört dazu, dass du das auch sprichst und bekennst, nicht bloß sagst im Gedanken, ja, ich weiß das schon, hab schon oft gehört. Du musst dem Ganzen einen Ausdruck verleihen. Entweder ein bewusstes Denken, wenn es mit dem Sprechen gerade nicht passt, aber besser ist immer, dass du es immer wieder aussprichst. Jeden Tag in der Früh oder tagsüber immer wieder. Sprich das aus, deinen Glauben einen Ausdruck geben. Ich bin gerecht, heilig, tadellos, unsträflich. Ich bin geliebt und angenommen. Ich bin eine neue Schöpfung und. Die ganzen Dinge, die wir in Christus Jesus sind, wenn eingepfropft in den edlen Ölbaum und der Fettigkeit des Ölbaums teilhaftig, er hat mich gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Durch seine Wunden bin ich geheilt und. Ja, und was ich bitte, empfange ich. Es sind lauter so Bekenntnisse, die man auch bekennen soll. Sonst ist nämlich kein Bekenntnis. Sonst ist es bloß Buchstaben in einem Buch. Aber wenn du das im Glauben bekennst, dann baust du dich auf das Wort, auf den Felsen. Und dann wird auch die Kraft, die in diesem Wort drinsteckt, sich freisetzen und bewirken, was das Wort sagt. Sei nicht so wie viele religiöse Leute, die denken oft so, weil ich dieses oder jenes Schlechte getan oder gesagt habe, gesündigt habe, deshalb wird mir oder ist mir dieses und jenes Unglück geschehen oder wird bald was geschehen, weil jetzt werde ich wieder von Gott gestraft. So denken religiöse Leute und dieser Gedankengang, der muss ausradiert werden. Das stimmt einfach nicht. Das widerspricht total Jesaja 53. Es widerspricht dem Wort, die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Oder? Entweder sie lag auf ihm oder nicht. Da gibt es eigentlich keine Grauzone. Es ist so. Das ist der neue Bund. Das ist die große Gnade. Wenn dir diese Versöhnung mit Gott und dieser Frieden, der daraus kommt, erst einmal vollkommen klar geworden ist, dann hast du nämlich keine Verdammnis mehr in dir. Und die Schrift sagt, dann verurteilt dich dein Herz nicht mehr. Also du hast nicht dauernd irgendein schlechtes Gewissen in dir, weil du vielleicht irgendwo irgendwas falsch gemacht haben könntest oder irgendjemand oder Generation vorher schon irgendwas. Das ist weg. Du bist eine neue Schöpfung. Die Strafe ist schon auf jemanden gefallen. Du kannst nicht noch einmal für etwas bestraft werden, was ein anderer schon auf sich genommen hat. Und dann hast du wirklich eine Freimut im Gebet zu deinem Papa, und siehe da, er wird dein Gebet beantworten, weil das ist echter Glaube. Das ist Jammergebet, ach Herr, wenn du gerade willst oder nicht gut genug gewesen bin, könntest du nicht bitte. Das wird überhaupt nicht erhört, das ist kein Gebet, das ist ein Jammerlied, das ist nicht unsere Sache. 1. Johannes 3,21 sagt uns sehr klar, Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und so ein Gebet, wie ich gerade so gesagt habe, das ist keine Freimütigkeit. Freimütigkeit ist, Herr Papa, hier bin ich komme zu dir, ich habe da ein kleines Problem, ich brauche deine Hilfe, dieses und jenes. Es ist Freimütigkeit. Ja, nicht erst einmal Buße tun, erst einmal nachdenken, was habe ich denn vielleicht falsch gemacht, warum straft mich Gott oder so. Das ist totales Gift für deinen Geist. Wenn du diese Versöhnung und diese Sündlosigkeit und Untadeligkeit verstanden hast, verurteilt dich dein Herz nicht mehr. Ja, dann hast du keine Verdammnis mehr in dir. Auch nicht im Hinterkopf so leicht dahinschwelgen. So. Ja, was oft einmal einfach passiert. Dann hat diese Wahrheit von der Rechtfertigung den Raum in dir vollkommen eingenommen. Und dann bist du auf der Siegerstraße. Dann kannst du jederzeit bitten und kommen und empfangen und es wird dir werden. Ohne dass du einen Handstand im Glauben machen musst. Weil der Satan möchte uns immer anklagen, um uns irgendwo Schuld und Verdammnis unterzujubeln, uns in dieser Suppe zu halten. Darum heißt er auch, oder nennt man ihn Satan. Satan, habe ich letzt gelesen, ist eigentlich nicht sein Name. Es ist eigentlich ein Titel, weil Satan übersetzt ins Deutsche heißt Ankläger und Verkläger. Also der Teufel hat den Titel Satan, Ankläger, Verkläger. Warum hat er den Titel? Weil er das tut. Das ist sein Job, da ist er der Meister in dieser Sache. In Offenbarung 12,10 wird er der Verkläger der Brüder genannt. Aber gleichzeitig wird uns dort auch eine Lösung gegenüber dieser Anklage geboten. Das heißt, er wurde überwunden durch das Blut des Lammes und das Wort ihres Zeugnisses. Was ist das Wort ihres Zeugnisses? Wir sagen heute Bekenntnis. Wir bezeugen die Wahrheit des Wortes durch das damals Sprechen, Glauben und Sprechen. So wird der Verkläger der Brüder mit seinem ganzen Zeug überwunden. Wenn er dich anklagt, dann musst du immer sagen, ha, das ist eine Lüge. Ich bin durch das Blut des Lammes vollkommen gerecht, sündlos, tadellos, heilig, unsträflich, papalapap, so ungefähr. Ja, so ist es. Das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist stärker als die Lüge. So zieht ein Christ den Brustpanzer der Gerechtigkeit auf. Und dann kann nichts durch, wenn er sich auf das Wort stellt, wenn er auf den Felsen sich gründet mit seinen Reden. Also, nicht Gott ist es, der seine Kinder wegen irgendeines Gebots, das sie übertreten haben sollten, an. Gott klagt nicht an, Gott rechtfertigt. Satan ist es, der anklagt. Das müsst ihr euch merken. Der Satan ist ja auch so gemein, er klagt an und schiebt Gott die Schuld in die Schuhe. Und sagt, Gott straft dich jetzt, Gott erzieht dich jetzt, wie viele dann sagen. Gott erzieht dich jetzt. Lass das ein Zeug. Und in Wirklichkeit steckt er dahinter und das Verdammnisgefühl in deinem Herzen lebt wieder auf. Gott verändert dich, wenn du in seiner Liebesgemeinschaft bist, wenn du dich mit ihm auseinandersetzt, in seine Gemeinschaft gehst, mit dem Wort des Neuen Bundes, mit dem Erlösungswerk, dann verändert es dich von innen heraus. Und du wirst immer mehr wie er. Ja, Christus Jesus gewinnt Gestalt in dir. Dann muss er dich nicht erziehen und strafen mit irgendwelchen Verdammnisattacken und so. Das steckt da gar nicht dahinter. Da steckt der Satan dahinter und nicht Gott. Also, Brustpanzer der Gerechtigkeit aufziehen, wie es in Epheser 6 heißt. Und wenn du das tust, dann prallen diese Anklagen ab und kannst das Schwert des Geistes benutzen und das zurückweisen und dem Teufel sagen, was geschrieben steht. So hat es Jesus auch gemacht, als der Satan zu ihm gekommen ist in der Wüste, um ihn zu verführen. Jesus hat immer das Wort benutzt, das geschrieben steht und hat ihm das gesagt, so steht es geschrieben, hat die Wahrheit praktisch die Lüge zerstört. Das ist der Schlüssel für uns. Und dann geht es weiter, wenn wir das immer mehr offenbart kriegen, weil wir uns damit auseinandersetzen, weil wir darüber nachdenken, weil wir bekennen, dann hat das riesige Auswirkungen auf dein Gebetsleben. Wenn ein Gerechter betet, ist ein ganz anderes Thema, wie wenn ein Sünder betet. Ja, ein Sünder kann sich bekehren, ja, das ist okay, aber ansonsten musst du deinen Platz, deine Stellung in Christus erkennen und diesen Platz einnehmen und von dieser Position aus beten. Jakobus 5,16b sagt uns, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Und in manchen Übersetzungen steht dann noch dabei, wenn es ernstlich gemeint ist. Also viel vermag dein Gebet, wenn du diese Gerechtigkeit hast und auch im Glauben nimmst, dann wird dein Gebet viel bewirken. Am besten bewirkt es genau das, was du bittest, oder? Aber er sagt dir, wenn es ernstlich gemeint ist. Nicht so ein 0815 Larifari-Gebet, sondern ein ernstliches Gebet. Ein ernstliches Gebet ist, wenn ein Christ hergeht und wirklich zu seinem Papa geht und ihn aufsucht in der Sache und da dran bleibt und wissen will, was ist da los und was brauche ich und was, Herr, was ist deine Sichtweise für dieses Problem oder gib mir ein Wort aus der Schrift, auf das ich mich stellen kann. Also das ist ernstlich, wenn man da ja, sich Zeit nimmt dafür, wirklich Gott sucht, um dieses Problem anzugehen, die Lösung zu finden. Das ist ein Unterschied zwischen diesem Gebet oder einem, der sagt, Babel braucht einmal gerade das und jenes, Amen oder so. Kann auch einmal funktionieren, möchte ich nicht abstreiten. Wenn du grundsätzlich eine gute Beziehung hast, ein Liebesverhältnis, wird auch sowas funktionieren. Aber nicht immer nur so. Die Gemeinschaft ist eine ganz wichtige Sache, auf die baut Gott, sage ich jetzt einmal. Er möchte mit seinen Kindern einfach diese Gemeinschaft haben. Ja, ein Gerechter kann so beten. Ein Gerechter hat Vorrechte. Ein Gerechter, ein Kind Gottes hat die Bürgerrechte des Himmels und die ganzen Verheißungen, die es gibt, für die es ein Ja und ein Amen gegeben in Jesus und so weiter. Und wenn eben ein gerechtes Kind Gottes zu seinem himmlischen Papa betet, wird sein Gebet auch erhört. Außer er betet irgendeinen Blödsinn, das ihn schaden würde oder so. Aber dann, selbst dann wird Gott antworten und ihm die Sache vielleicht ein bisschen erklären und sagen, was besser wäre für ihn oder wie er beten soll. Und dann kommt das Richtige zustande. Aber Gott sitzt nicht oben und sagt, der, wenn man wiederkommt, dem werde ich aber eine Lektion erteilen. Dem werde ich aber seine Sünden sauber aufzählen, was er alles angestellt hat. So ist er nicht. Jakobus 1,5, wenn ich hier lese, da ist es ein Zwischensatz eingefügt. Der komplette Vers lautet so. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott. Also das ganz normale Gebet. Dann sagt er hier, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. Und sie wird ihm gegeben werden. Gott gibt allen seinen Kindern, seinen Gerechten willig. Nicht unwillig, sondern willig gibt er. Hier in dem Fall Weisheit. Weisheit ist natürlich eine Sache, die Gott immer gerne gibt. Aber was gibt es Schöneres, wenn Christen mit Weisheit ausgestattet sind? Weisheit ist etwas, was du in deinem Leben einfach brauchst. Aber dann sagt er weiter, und keine Vorwürfe macht. Also er macht dir nicht Vorwürfe, weil du dieses und jenes, und dem werde ich es aber jetzt heimzahlen, der kriegt eine Stammpauke von mir. So ist einfach Gott nicht. Die Strafe lag auf ihm, auf Jesus, zu unserem Frieden. Eine Standpauke gibt keinen Frieden, oder? Also deinem Gebet steht eigentlich nichts mehr im Wege. Da ist die Gemeinschaft mit Gott ungetrübt. Und wenn du merkst, bei mir ist das noch nicht so, dann kann nur eine versteckte Verdammnis daran schuld sein. Weil die Sünde und die Strafe ist beseitigt durch das Opfer von Jesus. Aber diese gemeine, hinterhältige Verdammnis, dieses Schuldgefühl, dieses, ich bin ja bloß der und der, ob Gott auf mich schaut, ob der mein Gebet erhört, Minderwertigkeit ist auch ein ganz blödes Ding, das deinen Glauben klein macht. Aber du bist nicht minderwertig. Du bist ein Kind Gottes. Und da gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Den Vers müssen wir auswendig kennen, oder? Und wenn das nicht so ist, dann musst du dann einfach daran arbeiten. Ja, viele Christen arbeiten an sich, wo sie sich selber noch verbessern müssen, wo sie noch Sünden bekämpfen müssen und schauen, dass sie Gott gefällig sind. Da arbeiten sie an einer Sache, da werden sie nie fertig. Solange wir in diesem Fleisch stecken, wirst du dann nie fertig. Wenn du aber arbeitest an der richtigen Erkenntnis, an dem, was Jesus getan hat, dann verändert dich das Wort und der Geist von innen heraus und dann wirst du merken, hey, ich bin inzwischen ein ganz anderer. Mich regt nicht mehr gleich alles auf. Dieses und jenes dumme Zeug tue ich nicht mehr, brauche ich nicht mehr, interessiert mich nicht mehr und so weiter. Das ist der Unterschied. Ja, wo du vorher vielleicht so lange hinbastelt hast und nicht einfach immer wieder in dieselbe Fettnäpfchen getreten, chancenlos gewesen, unterm Strich. Aber Gott kann es tun, wenn du ihm die Erlaubnis gibst und nicht selber immer in der Zwischenfunkst. Wird er dich verändern, er wird dich formen, er wird Jesus in dir Gestalt gewinnen lassen. Und dann hast du einfach diese Freimütigkeit im Gebet, Zugang zu Gott, wie es Epheser 3,12 sagt. In ihm haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Eine Zuversicht. Glauben ist Zuversicht, oder? Du kannst zuversichtlich zu deinem Papa kommen und kannst bitten. Du kannst ihn auch mal loben und preisen. Nicht bloß immer, ich brauche das und das und das und dann Amen. Loben und preisen und danken und vielleicht auch einmal Fürbitte für jemand anders, wo du weißt, der hat ein Problem mit deinen Geschwistern. Vielleicht ist jemand krank und braucht Gebet, weil er selber momentan durch diese Krankheit entmutigt ist. Dann tritt ein, so es gefällt Gott sehr, sehr, sehr und du bist mitgesegnet. Wenn du für andere betest, wirst du feststellen, dich erreicht der Segen genauso, weil der Herr ein Belohner ist, ja, ein gnädiger Gott. Aber wie gesagt, über diese Dinge, über dieses Grundlegende des Neuen Testaments, dieses wunderbaren Evangeliums, da herrscht in der Christenheit so ein Mangel an Erkenntnis drüber, oder eigentlich nicht Erkenntnis, weil Wissen tun es ja viele, fehlen tut es an Offenbarung darüber. Und wenn du das nicht im Herzen fest hast und das klipp und klar ist, taucht immer wieder die Lüge auf und die Verdammnis und du bist, ja, hast wenig Abwehrkräfte dagegen, sagen wir mal so. Aber wenn du das weißt, weil du Offenbarung darüber hast, diese Gerechtfertigung, dieses tadellos in Christus, unsträflich zu sein, heilig zu sein, dann ist es eine Festung, dann ist es eine komplette Waffenrüstung für dich. Und dann werden auch deine Gebete erhört, weil dann setzt sich Kraft frei, wenn du betest. Und das muss sich immer Kraft freisetzen, wenn wir beten. Ohne Kraft geht's einfach nicht. Jesus hat immer gesagt, hey, wer hat mich berührt, von mir ist Kraft ausgegangen. Und er ist immer unser Beispiel, oder? Also die Christenheit braucht über diese Dinge tiefe Offenbarung. Das ist ein Thema, über das können wir gleich einmal sagen, das nehmen wir die nächsten Wochen mit, dass wir für uns alle gegenseitig beten, dass die ganze Gottesgutgemeinschaft tiefe Offenbarung über das bekommt, wer wir in Christus Jesus sind. Ja, was er für uns getan hat, das ganze Evangelium. Man braucht Erkenntnis aus der Schrift, weil du kannst nicht etwas glauben, was du gar nicht weißt. Darum ist wichtig, dass man informiert ist, dass man sich mit dem auseinandersetzt. Da habe ich letztens erst ein Beispiel gelesen von jemandem, der sich beschwert hat, weil es in dem Raum, wo sie ihn reingesteckt haben, so finster ist. Und der gute Mann hatte keine Erkenntnis über elektrisches Licht. Das kannte er einfach nicht. Und dann hat man es ihm erklärt, dass man da neben der Türe mit einem Schalter Licht einschalten kann. Dann hat er Erkenntnis bekommen über elektrisches Licht, über diesen Schalter und zack und hingedrückt und es war Licht. Er konnte plötzlich dann auch handeln, weil vorher wäre er wahrscheinlich gar nicht auf die Idee gekommen. Und so ist es oft mit den Christen. Die kommen gar nicht auf die Idee, dass Gott alles für sie bereits getan hat. Weil sie in den 10 Geboten da angelehrt wurden. Und immer gelehrt wurden, was sie noch alles falsch machen und wie sie es richtig machen sollen und so weiter. Ich sage nicht, dass wir jetzt einen Freibrief haben, nicht, dass jemand das falsch versteht. Die Christen haben nicht einen Freibrief, die können jetzt tun und lassen, was sie wollen, sondern sie sollen vom Geist geführt dann sein, von der Liebe geführt und nicht mehr vom egoistischen, bösartigen, sündigen Fleisch. Das muss man da dazu sagen. Aber ich gehe mal davon aus, dass ein Christ immer mehr vom Geist geführt wird. Wenn er aus der Gemeinschaft mit Gott kommt, ist er voll Geistes, dann wird er auch vom Geist geführt. Der die Gemeinschaft nicht pflegt mit Gott, der wird vom Fleisch dominiert. Na klar, dann tut er halt Dinge, die nicht in der Liebe sind, die nicht so sein, sind, wie sie sein sollen. Aber diesen Mangel an Erkenntnis nutzt der Satan schamlos aus. Und dann kommen die Christen in Verwirrung, Zweifel, Unglauben und unterm Strich kommt Frust dabei raus, was aber keiner zugibt. Also man braucht Erkenntnis über diese Wahrheiten des Neuen Testaments. Aber wenn man es momentan nicht sehen kann, und vielleicht haben es bloß Buchstaben. Der gute Mann hat den elektrischen Strom auch nicht gesehen. Aber als er den Schalter betätigte, war er da. Und er war vorher schon da, aber der Stromkreis wurde einfach geschlossen. Einen elektrischen Strom sieht man nicht. Außer wenn es blitzt, okay, das muss man einwenden. Aber du siehst auch nicht die Kraft, die im Wort Gottes steckt. Du siehst einfach nur Buchstaben. Aber wenn du im Glauben anfängst, danach zu handeln, wirst du merken, hey, da ist Kraft drin. Das ist ja tatsächlich so, das geschieht ja tatsächlich. Das ist das, ja, weil dann wird es sichtbar. Das Erkenntnis in den Glauben umsetzen, setzt die Kraft frei, die im Wort ist. Weil Gott und sein Wort sind eins. Man kann es nicht trennen. Was Gott gesagt hat, das hat er auch so gemeint. So wie er es gesagt hat, hat er es gemeint. Er kann nicht sagen, ja, habe ich gestern gesagt, das Geschwätz von gestern interessiert mich heute nicht mehr. Nein, er ist eins mit seinem Wort. Und was er gesagt hat, ist gültig in Ewigkeit. Er meint es so, wie er es gesagt hat. Wir müssen bloß schauen, was ist jetzt für uns, für unsere Zeit richtig. Ja, nicht, dass jemand sagt, ja, die 10 Gebote, die hat auch Gott gesagt und hat es dem Mose sogar schriftlich gegeben. Ja, aber es gab nur eine bestimmte Zeit, wo das gültig war. Und dann hat der Jesus gesagt, jetzt kommt ein neues Zeitalter, es ist Ende mit dem Alten. Ja, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Die Zeit des Gesetzes ist vergangen, die Zeit der Gnade ist gekommen oder geworden. Jesus hat die Gnade gebracht. Und darum muss man schauen, wir als Christen, was ist für uns neutestamentlich jetzt relevant? Was gehört uns jetzt? Und dann sind wir auf dem richtigen Dampfer. Da müssen wir unser Denken und religiösen Vorstellungen ablegen und uns an das Wort anpassen und nicht umgekehrt. Das haben viele gemacht, viele Christen und leider auch Pastoren und Leiter haben das gemacht, dass sie ihr Denken vorne hingestellt haben und das Wort an ihr Denken und ihre Vorstellungen angepasst haben. Ja, dann wird sich die Kraft aus dem Wort nicht freisetzen, weil dann das einfach nicht zusammenpasst mit dem Geist. Also vertraue Gott, glaube seinem Wort. Ich lehre ja nicht mein Wort und nicht meine Ideen und meine Vorstellungen. Ich lehre hier Gottes Wort neutestamentlich. Und auf das können wir uns verlassen, weil wer auf Gottes Wort verlässt, verlässt sich auf Gott. Es gibt ja viele Leute, ja, ich verlasse mich auf Gott, Gott macht es schon. Aber sie haben null Grundlage aus dem Wort. Und das geht nicht auf Dauer. Du brauchst das Wort als Grundlage, weil Gott und sein Wort sind eins. Er sagt nicht heute so etwas und meint was ganz anderes. Ja? Jesus ist das Wort, sagt uns der Johannes. Und er sagt nicht etwas und meint es ganz anders. Das machen Menschen oft. Menschen sind Lügner, sagt die Schrift. Keiner ist da ausgenommen. Aber Gott ist kein Lügner und Jesus ist kein Lügner. Ja? Und wenn du dich auf das Wort verlässt, das Jesus gesagt hat, verlässt du dich auf Jesus. Aber wenn du dich nur irgendwie so ins Blaue hinein verlässt, weiß nicht so richtig, na, kann gut gehen, aber kann auch schief gehen. So ins Blaue hineinbeten, wie bei einem Glücksspiel, ist tatsächlich ein Glücksspiel. Je nachdem, wo das Glücksrad mal stehen bleibt. Wenn dann ein Problem auftaucht bei solchen Leuten, oder vielleicht sogar eine Not, noch schlimmer, dann haben sie keine Grundlage, kein Wort, keine Verheißung für ihr Gebet. Ja, dann beten sie halt einfach irgendwie und erwarten irgendwie so. Und es kommt nichts. Und dann ist der Frust noch größer, oder? Als Christ musst du sein Wort kennen. Auf was willst du dich sonst stellen? Auf welches Fundament willst du bauen? Wenn du das Wort nicht kennst, na, baust du eigentlich auf Sand. Kommen wir nachher noch mit drauf. Das einzig wirklich 100% Vertrauenswürdige auf dieser Welt ist Gottes Wort. Die Welt ist voller Lüge. Was da den ganzen Tag an Krampf durch die Medien geht und durchs Internet geht, ich weiß nicht, ist 1% Wahrheit und der Rest ist Krampf und Lüge, ich weiß nicht wie viel. Aber Gott und sein Wort, das ist vertrauenswürdig, das steht fest. Und das müssen wir auch im Glauben so nehmen. Aber wir können es auch anzweifeln, das ist kein Problem. Die Bibel und das Wort anzuzweifeln, ist, ja, kann man machen. Aber lerne lieber, das Wort zu glauben und nicht anzuzweifeln. Bist du auf der richtigen Seite. Weil es ist das Wort dessen, der nicht lügen kann. Die Schrift sagt uns, dass Gott es ist, der nicht lügen kann. Er ist zuverlässig, er ist treu und er ist integer. Ja, er steht zu dem, was er gesagt hat. Jetzt kommt dieses Gleichnis vom Felsen. Matthäus 7, ab Vers 24. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten, und sie stießen an jenes Haus, und es fiel. Und sein Fall war groß. Ja, ein törichter Mann und ein weiser Mann. Einer, der auf seine Worte vertraut und wirklich glaubt. Nicht gelesen hat, sondern einfach darauf baut. So ein Unterschied, ob ich was gelesen habe oder ob ich wirklich drauf baue. Dann sagt Jesus hier, das Wort ist so wie ein Felsen, wie ein festes Grundfest, kann man auch sagen. Wenn du ein Haus baust, dann ist das Wichtigste, dass du ein festes Grundfest hast, oder? Aber der Satan möchte, dass wir auf Sand bauen, weil er möchte, dass wir zu Fall kommen und er möchte nicht, dass wir zum Zeugnis für Jesus und für das Reich Gottes sind. Und was ist nun der Sand? Wie wir schon gesagt haben, religiöse Meinungen, eigene Vorstellungen, satanische Lügen und, und. Einfach alles, was nicht dem Wort des Neuen Testaments, dieser Wahrheit entspricht, ist Sand, ist Lüge, ist kein Grundfest. Und auch nicht, wenn man bloß die anderen irgendwie ein bisschen nachmacht und sich selber irgendwo dann seinen Glauben ein bisschen zurechtlegt, von dem passt man das und der sagt so und der Nächste sagt anders. Naja, da schnitzen wir jetzt einmal was zusammen, was mir passt. Wenn es nicht dem Wort selber entspricht, ist es Sand. Und wenn die Schwierigkeiten kommen, und die Schwierigkeiten kommen in jedem Menschenleben, immer gibt es irgendwann irgendwelche Schwierigkeiten und Probleme und Nöte. Ja, wenn der Platzregen fällt, sagt Jesus, dann kommen die Wasser, dann kommen die Ströme. Ja, und wenn der Sturm weht, dann muss das Haus standhalten können. Und wenn es auf Lüge gebaut ist, dann wirst es einfach nicht standhalten, dann fällt das Haus ein. Und dann heißt es, dein Fall war groß. Ne? Ja, ich habe zu viele Christen inzwischen erlebt, in über 30 Jahren Glaubensleben, die irgendwo zu Fall gekommen sind. Entweder ganz vom Glauben abgefallen oder in religiöses Fahrwasser hinein und nicht mehr feurig, die erste Liebe verlassen und so weiter. Kaum mehr Gebetserhörungen. Solche Leute laufen zuhauf durch die Gegend in den Gemeinden. Aber das soll ja nicht so sein. Die Christen sollen ja die sein, die auf dem Felsen stehen, die beten und es geschieht, die Hände auflegen und die Leute werden gesund und die freimütig sind, das Evangelium zu verkünden, die wissen, wie man mit dem Teufel umgeht, wie man einen Dämon austreibt und so weiter. Da haben wir Mangelware. Wir haben letztes Mal gesagt, Fachkräftemangel. Auch in den Gemeinden Fachkräftemangel. Und es ist mein Bestreben, Fachkräfte hervorzubringen, die wissen, die die Dinge des Geistes kennen, die die Wahrheit kennen und die dann auch handeln und erfolgreich sind. Und wenn die Stürme kommen und die Wasser das Haus nicht einstürzt, das ist mein Bestreben. Und da schauen wir wieder auf das, was Jesus am Kreuz getan hat. Das hat er gemacht und es wird auch nie wieder rückgängig gemacht. Das ist ewig gültig und es ist für dich und für mich heute gültig und können wir uns darauf stellen. Das ist die Basis des Neuen Testaments. Und das ist die Basis für die ganzen Verheißungen, weil in Christus Jesus gehören uns die Verheißungen. Und auch die stehen fest. Ein Ja und ein Amen ist geschehen. Und so hören wir oder lesen wir diese Dinge und dann sollen wir das auch Stück für Stück in die Tat umsetzen. Ja, der Jakobus sagt, wer nur Hörer ist, der betrügt sich selber. Das heißt, du schneidest dich ins eigene Fleisch, wenn du nur hörst, und gleich wieder vergisst und deinen Stiefel, wie du immer schon gemacht hast, weitermachst. Du schneidest dich früher oder später ins eigene Fleisch und dein Haus wird dann dem Sturm nicht standhalten können. Selbstbetrüger, sagt der Jakobus eindeutig. Soll man nicht vergessliche Hörer sein, sagt er im Vers 25, sondern ein Täter des Werkes soll man sein. Und dann sagt er, der wird in seinem Tun glückselig sein. Willst du in deinem Leben glückselig sein und gesegnet sein in deinem Tun, dann sei nicht der vergessliche Hörer, sondern ein Täter des Wortes. Und das ist die Basis, das ist die Lehre des Neuen Testaments, von der Erlösung, von dem, was Jesus getan hat, in erster Linie nicht so sehr auf das, was wir getan haben. Unser Tun ist, dass wir es glauben und dass wir lieben. Das sind die zwei Gebote, die wir noch haben. Und dieser Lehre können wir doch bleiben, da können wir aufbauen. Auf diesen Felsen können wir Hochhäuser bauen und sie werden standhalten. Die ersten Jünger, da heißt es auch, Apostelgeschichte 2,42, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Ja, die verharrten da drin, die haben es nicht wieder vergessen, das war ihnen einfach wichtig, die Lehre der Apostel, das haben die gelehrt, das Evangelium vom Kreuz. Das sieht man schon, wenn es hier heißt, im Brechen des Brotes, weil da geht es um das, was am Kreuz geschehen ist. Sein Fleisch und sein Blut für uns geopfert. Und die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft unter den Christen, aber auch die Gemeinschaft mit Gott. Weil man kann und soll und darf Gemeinschaft mit Gott haben. Ein Privileg, höchsten Ranges. Das können die anderen draußen nicht in der Welt, die Sünder. Die können nicht mit Gott Gemeinschaft haben. Ja, die haben oft andere Götter, aber den, unseren lieben Gott, den himmlischen Papa, den können nur wir, die wir an Jesus Christus glauben, mit dem können nur wir Gemeinschaft haben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt Jesus. Da gibt niemand, wenn er sagt niemand, dann heißt es niemand. Es gibt genug Weltgötter, nenne ich jetzt einmal, dämonische Mächte, die sich als Gott ausgeben, was ja auch der Teufel tut, der Gott dieser Welt, lässt er sich gern nennen, aber er ist halt einfach kein Gott. Ist er nicht. Es gibt nur einen echten Gott und das ist unserer. Ja, und so soll diese Wahrheiten aus Gottes Wort in uns Raum haben und in dem Geist Glauben und Freiheit erzeugen. Denn der Glaube kommt ja bekanntlich aus dem Hören des Wortes oder auch aus dem Lesen natürlich. Es steht nur deshalb Hören, weil früher hat nicht gleich jeder lesen können und auch jeder hat nicht die Schriften gehabt. Darum ist vorgelesen worden und die anderen haben zugehört. Ja, ein Vorlesen. Vielleicht ist dem Kämmerer auch vorgelesen worden. Könnte auch sein. Steht nicht da, aber es ist auch möglich. Dann hat es der Philippus ja gehört, was er liest. Und wenn dieses Wort deinen Geist erreicht, dann wird es auch dementsprechend Früchte bringen, Ergebnisse bringen. Und unter diesen Früchten steht auch der Friede. Jetzt kriegen wir wieder die Kurve. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und der Frieden kommt nicht einfach irgendwo zur Tür rein geflogen, zum Fenster rein. Er kommt aus unserem Herzen, aus unserem Geist. Darum sagt auch der Paulus Galater 5,22 bei den Früchten des Geistes, Friede. Ist das Wort in dir? Fängt es an, den Geist freizusetzen, wird es lebendig und bringt als Frucht, als Ergebnis Friede. Und das ist genau der Friede, den uns Jesus geben will und kann. Die Welt rundherum ist oft nicht im Frieden. Aber wenn der Friede in dir ist, dann toucht dich das Außen rundum nicht gleich so schnell. Ja, dann hast du was zu dagegen setzen. Dann kannst du den Frieden, den Jesus in dein Herz gegeben hat, freisetzen und deine Seele kommt wieder zur Ruhe. Dieser Friede, den Jesus uns da gibt, der ist nicht so abhängig von den Umständen. Fleischliche Leute sind von Umständen abhängig. Ja, heute ist es mal richtig friedlich, heute ist gut und preisen den Herrn dafür. Ist ja in Ordnung. Am anderen Tag, heute ist wieder furchtbar stressig, läuft wieder alles schief, heute geht es mir gar nicht gut. Da muss man dann ansetzen und versuchen und lernen, diesen Frieden, der im Geist ja ist, auch freizusetzen, das heißt, dass eine Frucht hervorkommt und dann wendet sich das Blatt einfach wieder. Weil wenn du Frieden hast, dann breitet sich der Friede auch in deine Umstände hinein aus und dann werden sich die Umstände dann auch wieder dementsprechend zu deinem Segen, zu deinem Wohlergehen verändern. Weil der Heilige Geist ja mit deinem Geist zusammenarbeitet in der Sache. Und wo der Geist des Herrn ist, fällt mir gerade ein, heißt es in der Schrift, da ist Freiheit. Ja, da ist Frieden und da ist auch Freiheit. Und das ist eine gute Sache. Also bleiben wir in dem Bereich Evangelium, Botschaft vom Kreuz, Erlösungswerk Jesu Christi. Und darauf stellen wir fest, dann stehen wir auch im Leben fest und all die anderen Dinge, die noch so im Neuen Bund sind, was der Paulus geschrieben hat, die bauen wir rundherum auf. Und dann haben wir da ein richtig festes Fundament. Und jetzt wollen wir den Herrn preisen. Unseren Papa, unseren Jesus, wir wollen ihn preisen, weil er ist es wert, gelobt und gepriesen zu werden. Deine Herrschaft hat kein Ende. Dein Königreich hört nie auf. Dein Reich ist ewig. Und wir sind ewig mit dir in deinem Reich, in deiner Herrlichkeit, in deiner Gnade. Preis und Ehre dem Herrn. Ja, Jesus, und so setzen wir jetzt diesen Frieden frei, den du bereits in unsere Herzen gelegt hast. Unserem Geist ist Frieden, und ich setze es jetzt frei. Mächtigen Frieden. Den Frieden der Gerechtigkeit. Den Frieden der Gerechten. Den Frieden Gottes, der unsere Seelen erquickt, erfrischt, in die Ruhe hineinbringt. Den Frieden, der sich ausbreitet in unser Umfeld. Dein Friede breitet sich aus. Wo Jesus die Mitte ist, breitet sich Frieden aus, hat es meinen Aufkleber gegeben. Wo Jesus die Mitte ist, Jesus, und du bist die Mitte, du bist die zentrale Person von allem, was wir tun, Jesus. Wir schauen auf dich hin. Auf dich, Jesus, schauen wir hin. So breitet sich dein Friede aus. Preis und Ehre sei dir, Jesus. Danke, Herr. So bahnt sich jetzt durch diesen Frieden, bahnt sich oder baut sich eine Salbung auf. Er baut sich eine Salbung auf für Heilung. Es baut sich eine Salbung auf für Heilung. Weil der Herr will, dass wir geheilt sind. Voll und ganz. Es ist Gottes erklärter Wille. Er trug unsere Krankheiten. Er lud auf sich unsere Schwachheiten. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und so baut sich diese Salbung aus. Sie fließt aus unserem Geist heraus. Sie fließt aus unserem Geist. Unser Geist regiert in unserem Körper. Der Geist fließt in den Körper. Und alles, was krank und schwach oder irgendwo zu schaden ist, kommt wieder ins rechte Lot, wird wieder hergestellt und wird geheilt. Komplett im Namen Jesu. Komplette Wiederherstellung. Die Salbung bricht jedes Joch. Die Salbung zerstört jedes Werk des Teufels. Jede Krankheit, jedes Gebrechen zerstört diese Salbung. Und sie fließt. Sie baut sich auf. Eine heilende und wunderwirkende Salbung. Empfange es. Empfange es jetzt. Empfange durch den Glauben. Glaube es immer jetzt. Denk nicht an morgen, sondern heute, hier und jetzt. Heute, hier und jetzt. Empfange es. Gesalbt mit dem Heiligen Geist. Und so baut sich die Salbung auf. Heilung. Heilung durch die Kraft des Geistes. Der Herr hat uns gesalbt. Er hat uns gesalbt mit dem Heiligen Geist. Mit nichts Wenigeren als dem Heiligen Geist. Heilig. Sündlos. Tadellos. Und unsträflich hat er uns vor sich hingestellt. In Christus. Er hat uns mitsitzen lassen. An himmlischen Orten. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung der Himmelswelt. Er hat uns seinen Frieden geschenkt, seinen Frieden. Ehre sei dir, Herr.